ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Essbare Wildpflanzen findet man in Parks, auf Wiesen, im Wald. Holunderbeeren zum Beispiel, Vogelmiere oder Löwenzahn oder auch Rapunzel. Man könnte sagen, heimisches Superfood. Die Pflanzen sind geschmacklich vielseitig und eben sehr gesund. Und zwar, weil sie sich in der Natur immer wieder neu behaupten müssen.
Unterwegs in einem Waldstück, nahe der Kleinstadt Eberswalde in Brandenburg. Es geht einen kleinen Weg entlang, ein paar Schritte nur. Und schon hat der Biologe Manuel Labich die erste essbare Pflanze entdeckt.
Ja, ich habe hier am Wegesrand direkt schon was gesehen, was interessant ist. Die echte Nelkenwurz. Ich grabe die jetzt einmal aus. Da ist mich vor allem die Wurzel interessant.
Er hockt sich neben die kleine Pflanze und gräbt sie mit beiden Händen aus. Zum Vorschein kommt eine gelbliche Wurzel. Die bricht er in der Mitte durch.
Die Wurzel ist besonders interessant, also der Wurzelstock besser gesagt. Er hat hier nämlich so einen violetten Kern in der Mitte. Und er riecht natürlich einerseits nach Erde, aber auch nach Nelke. Das sind Nelkenöle und die sind zusammen mit den Gerbstoffen leicht antibiotisch und auch schmerzstillend. Und diese Kombination macht es eigentlich zu einem sehr guten Kraut gegen Halsschmerzen. Dann kann man sich so einen Sud draus kochen und mit dem gurgeln. Man kann damit auch würzen, man kann auch mit diesem Nelkengeschmack eben so Weihnachtsgebäck oder so verfeinern.
Auch die Blätter der echten Nelkenwurz sind essbar. Man kann sie Salaten beimischen oder kleingehackt in Kräuterquark verwenden. Manuel Labich arbeitet als Naturführer. In Workshops zeigt er den Teilnehmenden, welche essbaren Pflanzen sie in Wäldern oder Parks finden können. Zu seinen Kursen kommen sehr unterschiedliche Menschen.
Wirklich von jung bis alt. Leute, die sich privat dafür interessieren, die einfach gern mehr aus der Natur sammeln möchten und sich so teilweise ein bisschen selbst versorgen wollen. Leute, die das beruflich gerne nutzen möchten, also Köche, Köchin, Pädagogen, Pädagoginnen.
Es sei ein Trend der Großstädte, sagt er. Die Kurse seines Unternehmens Waldsamkeit finden in Berlin, Hamburg und einigen NRW-Städten statt.
Also auf dem Land habe ich das bis jetzt noch nicht so beobachten können. Das ist schon ein Thema der Großstädter und Großstädterinnen, was eben auch mit dem Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit zu tun hat.
Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, aber auch Unabhängigkeit.
Wildpflanzen zu verwenden und sie zu essen, daraus aromatische Öle zu machen, sie in die Hausapotheke mit zu integrieren, einfach wieder so ein bisschen selbstständiger zu werden und nicht immer so ganz 100% abhängig von den Supermärkten und von dem Konsum, sondern sich teilweise auch ein bisschen Dinge selber machen. Das finde ich auch spannend und finden, glaube ich, auch viele Teilnehmende der Kurse spannend.
Lange suchen muss Manuel Labich auf seinen Wanderungen nicht. Auch an diesem Tag dauert es nicht lange. Nur ein paar Meter weiter und er wird schon wieder fündig.
Das ist die dreinervige Nabelmiere. Dreinervig, weil sie eben hier so drei Blattnerven hat, die hier so abgehen. 1, 2, 3. Deswegen heißt sie so. Eine relativ kleine, zarte Pflanze mit kleinen Blättern. Die blüht ab Frühling, blüht die weiß, hat die kleine, weiße, schöne Sternblüten.
Die Nabelmiere sei eine tolle Salatpflanze. Ebenso wie die Vogelmiere, eine nahe Verwandte der Nabelmiere. Sie gehört zu seinen Favoriten.
Also Vogelmiere finde ich schon sehr toll. Die findet man sehr oft. Das ist ein ganz tolles Salatkraut, weil es eben ganz mild schmeckt, relativ zart ist. Man auch in größeren Mengen sammeln kann. Und ja, ist ein bisschen wie so Feldsalat oder so. Das schmeckt sehr lecker.
Vogelmiere, Brennnessel und echte Nelkenwurz kann man praktischerweise fast das ganze Jahr hindurch ernten. Im Frühjahr sind die Blätter noch sehr zart, ideal für Salate. Im Sommer kommen Früchte und Beeren hinzu. Manuel Labich sammelt besonders gerne Heidelbeeren. Und im Herbst dann die ganzen Nüsse und Pilze.
Ich bin nicht so gut mit Pilzen. Also ich selber habe nur so 4, 5 Standardarten, die ich sammle. Austernseitlinge sammle ich schon ganz gerne. Oder Milchlinge sind zum Teil auch sehr lecker. Steinpilze finde ich auch toll. Ich bin jetzt nicht so der Maronenfreund. Die sind mir oft dann einfach zu matschig.
und werden zu schleimig in der Pfanne. Ich mag eher so feste Speisepilze.
Wobei das schon mehr Pilzarten sind, als die meisten Supermärkte im Angebot haben. Auch geschmacklich sind wildwachsende Pilze und Wildpflanzen generell sehr vielseitig. Vor allem Bitternoten gibt es reichlich. Zum Beispiel im Löwenzahn, gut erkennbar an den gezahnten, länglichen Blättern.
Es ist eine Löwenzahnart, also den Löwenzahn gibt es gar nicht. Es gibt ganz viele Arten und Unterarten. Das Gute ist, dass man die aber alle verwenden kann.
Und zwar von der Wurzel über die Blätter bis zu den gelben Blüten.
Löwenzahn schmeckt ziemlich bitter, hat viele Bitterstoffe. In geringen Maßen sind Bitterstoffe sehr gesund, können auch radikalfangend wirken, also tumorhemmend ein bisschen. Magensaftsekretionen anregen, die Verdauung unterstützen und auch so ein bisschen so Heißhungerattacken unterbinden. Unsere Vorfahren haben ja viel, viel bitterer gegessen als wir heutzutage. Wurde alles rausgezüchtet, die Bitterstoffe in den letzten 100 Jahren.
Unsere Nutzpflanzen, also Obst und Gemüse, schmecken insgesamt eher mild und süß im Vergleich zu ihren wilden Vorfahren. Die Früchte von wilden Apfelbäumen beispielsweise sind sehr viel bitterer und saurer als unsere Supermarktäpfel. Und sie sind auch sehr viel kleiner, oft nur so groß wie eine Rosine. Aber die wilden Sorten enthalten oft ein Vielfaches an wertvollen Inhaltsstoffen im Vergleich zu unseren kultivierten Apfelsorten. Das hat eine Studie des US-Landwirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2003 gezeigt. Unsere Supermarktäpfel gehen übrigens alle zurück auf eine einzige wilde Apfelsorte, die in Kasachstan wächst. Sie hat für eine Wildpflanze ungewöhnlich große und milde Äpfel. Durch Veredelung wurden aus diesem Wildapfel nach und nach unsere heutigen Sorten wie Elster oder Pink Lady gezüchtet. In ähnlicher Weise sind fast alle unsere Obst- und Gemüsesorten kultiviert und verändert worden. Auch weil wir milde und süße Nahrungsmittel in der Regel bevorzugen und Bitteres erstmal meiden.
Also tatsächlich gehören die Bitterstoffe zu den Geschmacksstoffen, die wir eher ablehnen,
sagt der Biologe und Geschmacksforscher Dr. Mike Behrens. Er ist stellvertretender Sektionsleiter am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München. Insgesamt, so schätzen Forschende, gibt es mehr als 1000 verschiedene Stoffe, die wir als bitter wahrnehmen. Dafür haben wir bestimmte Rezeptoren auf der Zunge, wobei es für Bitterstoffe sehr viel mehr Rezeptoren gibt als etwa für süße oder saure Stoffe. Das hat seinen Grund, denn Bitterstoffe können giftig sein. Dass wir sie so gut wahrnehmen können, war evolutionär betrachtet also sinnvoll. Denn in grauer Vorzeit, als Homo sapiens noch als Jäger und Sammlerin durch die Natur streifte, half der Geschmackssinn dabei, Essbares von Nicht-Essbarem zu unterscheiden. Denn jede Geschmacksrichtung zeigt etwas Bestimmtes an.
Also es ist letztendlich so, dass der Süßgeschmack genauso wie der Umami-Geschmack, da sollte ich vielleicht erklären, das ist also der Geschmack, den wir empfinden, wenn wir Glutamin schmecken. Das ist so ein würziger, eigentlich angenehmer Geschmack. Diese beiden Geschmacksrichtungen zeigen uns an, dass Energie in der Nahrung vorhanden ist in Form von Kohlenhydraten oder Eiweißmolekülen.
Muttermilch etwa schmeckt leicht süßlich und enthält auch Glutaminsäure, hat also eine Umami-Komponente.
Dann haben wir den Salzgeschmack. Der ist in niedrigen Konzentrationen durchaus angenehm für uns, in höheren Konzentrationen unangenehm. Und dieses Gleichgewicht ist halt wichtig, um unseren Elektrolythaushalt aufrechtzuerhalten.
Der Elektrolythaushalt reguliert den Wasserhaushalt unseres Körpers.
Sauer weist in der Regel darauf hin, dass Speisen, zum Beispiel Früchte, unreif sind oder auch bakteriell verdorben sein können. Und das ist also auch eher ein aversiver, also ein ablehnender Geschmack.
Ähnlich wie bitter.
Der Bittersinn ist ein Warnsinn. Der soll unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass unter Umständen gesundheitsschädliche oder gar giftige Substanzen in der Nahrung sind. Evolutionär war das von großer Bedeutung. Deswegen ist es halt bei Kindern auch angeboren, die Abneigung gegen Bitter.
Erst mit der Zeit lernen die meisten Menschen, Bitteres zu tolerieren.
Was passiert ist, dass man im Laufe des Lebens Erfahrungen sammelt. Das können positive oder negative Erfahrungen sein. Und je nachdem, was wir dann für Erfahrungen machen, erwerben wir praktisch so eine Toleranz für moderat Bitteres.
Oder sogar eine Vorliebe. Koffein ist einer der vielen Bitterstoffe in Kaffee. Und auf den möchten viele nicht verzichten, auch wenn der allererste Kaffee wahrscheinlich gar nicht geschmeckt hat. Salat- oder Gemüsesorten wie Rucola, Radicchio oder Brokkoli mögen manche Menschen gerne, und zwar gerade wegen ihres bitteren Geschmacks. Man könnte sagen, sie haben im Laufe ihres Lebens gelernt, ist zwar bitter, tut mir aber trotzdem gut und schmeckt mir deshalb auch. Mit den Bitterstoffen ist es also so eine Sache. Viele von ihnen sind sehr gesund, aber einige eben giftig. Wobei aber auch sauer oder sogar süß schmeckende Wildpflanzen giftig sein können. In der Natur gibt es nichts, was es nicht gibt. Deshalb schärft Manuel Larbig seinen Kursteilnehmenden ein.
Die wichtigste Regel von allen ist wirklich nur Pflanzen verwenden, die man 100% kennt und bei denen man sich 100% sicher ist, dass es auch die Pflanze ist. Es gibt auch bei uns in Deutschland tödlich giftige Wildpflanzen und es gibt auch Pflanzen, die zum Teil krebserregend, leberschädigend wirken, wenn man sie dauerhaft zu sich nimmt. Und das will man ja gerade nicht. Man will ja gerade natürlich Wildpflanzen verwenden, um sich was Gutes zu tun.
Und das können Bitterstoffe durchaus. Sie gehören zu den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, sagt die Biologin Dr. Katja Witzel vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau.
Bei Pflanzen unterscheidet man ja primäre und sekundäre Inhaltsstoffe. Die primären Inhaltsstoffe bildet die Pflanze hauptsächlich, um ihren ganz normalen Energiebedarf zu decken. Das sind Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Und daneben bildet die Pflanze auch die sogenannten sekundären Inhaltsstoffe. Das heißt, Pflanzen haben Stoffe in ihrer Evolution gebildet, die sie schützen vor diversen Sachen, weil sie ja sessil sind. Also sie können nicht weglaufen.
Mit den Bitterstoffen schützen sich Pflanzen vor Tieren, die sie fressen wollen. Denn auch viele Tiere, zum Beispiel Insekten, haben eine Abneigung gegen Bitteres, sagt die Lebensmittelchemikerin Dr. Franziska Hanschen. Sie forscht ebenfalls am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau.
Diese Bitterstoffe dienen der Pflanze zum Fraßschutz in der Regel. Dadurch, dass die Pflanzenfresser diese bitteren Stoffe merken, werden sie entweder abgeschreckt und fressen das nicht weiter oder halt auch vergiftet im schlimmsten Fall.
Eine zweite große Gruppe sekundärer Pflanzenstoffe sind die roten Farbstoffe, die zum Beispiel Äpfel, Tomaten oder Salate rot leuchten lassen. Damit schützen sich Pflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung.
Vergleichbar mit unseren Sonnenschutzmitteln, die machen genau das Gleiche. Die filtern die gefährliche UV-Strahlung quasi weg und machen sie unschädlich. Und genau das Gleiche können einige sekundäre Pflanzenstoffe auch. Also vor allen Dingen Flavonoide, die sind hier zu nennen, oder aber auch Carotinoide.
Für uns Menschen bieten diese Farbstoffe ebenfalls eine Art Schutz. Denn die roten Pflanzenfarbstoffe wirken antioxidativ. Das bedeutet, sie schützen unsere Zellen vor schädlichen Einflüssen und können so dazu beitragen, Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.
Viele antimikrobielle und antivirale Inhaltsstoffe sind auch im Samen, ne? Um den Samen, um den Keimling zu schützen, wenn er dann keimt und so weiter. Also das sind so Strategien, die sich dann in der Evolution durchgesetzt haben.
In der Natur verbreiten sich diejenigen Pflanzen, die sich am besten schützen können. Gegen Fraßfeinde, zu viel Sonne, Bakterien oder Viren. Jede Pflanze hat dafür eigene Strategien. Zu ihrem Schutz bilden sie bestimmte Stoffe. Und die sind für uns eben auch oft sehr gesund.
Viele Wildpflanzen kennt man ja auch aus der Naturheilkunde. Das kann sein über Bärlauch, über Schafgarbe, über Kamille, die entzündungshemmend ist. Also viele Wildpflanzen kennt man ja hauptsächlich durch ihre positiven Eigenschaften auf die Gesundheit, weil sie antibakteriell wirken, entzündungshemmend wirken, antiviral wirken, gut für die Verdauung sind.
Ein Vergleich mit unseren Nutzpflanzen ist allerdings schwierig. Online kursieren viele Tabellen, die Wildpflanzen ein Vielfaches an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen gegenüber gezüchteten Pflanzen bescheinigen. Allerdings sind solche Vergleiche nicht sehr aussagekräftig. Zum einen sind die Studien größtenteils veraltet. Zum anderen hängen Vitamin- und Nährstoffgehalt einer Pflanze auch von Dingen wie Bodenzusammensetzung, Erntezeitpunkt und Lagerfähigkeit ab. Und noch aus einem anderen Grund hinkt der Vergleich zwischen Wild- und Nutzpflanze, denn allein vom Essbaren am Wegesrand würde die Menschheit heute gar nicht mehr satt werden.
Wir brauchen Züchtung, wir brauchen große Tomaten, ja, um viele Menschen ernähren zu können, um die auch günstig herstellen zu können. Also auch eine Automatisierung in der Lebensmittelherstellung ist wichtig.
Beispiel wilde Möhre. Das ist der wilde Vorfahr unserer Speisemöhre. Die wilde Variante schmecke ähnlich, sagt Manuel Labich.
Vielleicht noch mal ein bisschen intensiver, noch ein bisschen ätherischer.
Allerdings ist die wilde Möhre um einiges kleiner als unsere gezüchteten Möhren.
Wenn man so eine wilde Möhre mal ausgräbt und sich da die Wurzel anguckt, da braucht man wirklich viel Geduld, um davon satt zu werden im Vergleich zu einer Speisemöhre. Für einen Möhrensalat braucht man dann 200, 300 Pflanzen.
Die zu sammeln dauert eine Weile. Manuel Labich ernährt sich auf seinen mehrtägigen Wanderungen auch mal komplett aus der Natur. Er weiß also, wovon er spricht.
Also es ist möglich auf jeden Fall, sich eine Zeit lang aus der Natur auch in Deutschland zu ernähren. Aber es ist auch sehr zeitaufwendig. Auf meinen Survival-Touren habe ich sie auch regelmäßig mal gemacht. Man braucht schon so 4 bis 6 Stunden für die Nahrungssuche jeden Tag.
Wenn er nicht gerade survivalmäßig unterwegs ist, nutzt er Wildpflanzen deshalb eher als Ergänzung zu den Lebensmitteln, die er im Supermarkt kauft.
Also ich gehe schon auch nochmal einkaufen und kaufe mir Salat. Ja, ich würde sagen, so einmal im Monat gehe ich ganz bewusst raus und sammle. Ansonsten immer, wenn ich spazieren gehe, nehme ich was mit.
Historisch betrachtet waren große und gehaltvolle Obst- und Gemüsesorten für Züchter und Züchterinnen ein sehr wichtiges Ziel. Anders als heute, wo vor allem auf Geschmack und Gesundheit geachtet wird, ging es in erster Linie darum, die Menschen satt zu bekommen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn hin und wieder ging es auch um anderes. Die wilde Möhre zum Beispiel war ursprünglich violett. Durch natürliche Mutationen entstanden andere Farben, sodass vor gut 400 Jahren in Europa rote, gelbe, violette und weiße Möhren angebaut wurden, nicht aber orangefarbene. Die haben Züchter in den Niederlanden erst Mitte des 16. Jahrhunderts gezüchtet, indem sie eine gelbe und eine rote Möhre kreuzten. Sie taten das zu Ehren des Königshauses. Die Farbe Orange steht sinnbildlich für das holländische Königshaus Oranien-Nassau. Die orangefarbene und ungewöhnlich große Möhre war ein Renner und breitete sich innerhalb von 200 Jahren in der gesamten westlichen Welt aus. Erst in jüngerer Zeit gibt es in Supermärkten auch wieder gelbliche und violette Möhren zu kaufen. Die Geschichte der Möhre ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber Trends in der Züchtung gibt es auch heute noch.
Wir hatten ein großes Feldexperiment mit Genbankmaterial von 300 Kohlsorten, international gesammelt, Züchtungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Was wir da schon gesehen haben, ist, die Pflanzen waren sehr heterogen. Und das ist für den Anbauer ein Problem, wenn ein Kohl dreimal so groß ist wie der andere. Also ein Züchtungsziel ist, homogene Pflanzen zu haben, die immer alle gleich aussehen.
Damit sie auf dem Feld in regelmäßigen Abständen und gleich breiten Reihen wachsen und mit Hilfe von Traktoren geerntet werden können.
Dann haben wir auch gesehen, dass viele anfällig waren. Also eine Resistenzzüchtung ist ein sehr wichtiges Züchtungsziel. Resistenz gegenüber bestimmte Insekten, bestimmte Mikroorganismen, Mehltau und so weiter. Ja, und dann, was möchte der Konsument? Und da ändern sich ja auch die Wünsche des Konsumenten alle 10 Jahre. Wir haben viele Single-Haushalte. Niemand braucht einen 4-Kilo-Kohlkopf mehr.
Und ganz wichtig, wie sieht das Obst und Gemüse, wie sieht der Kohlkopf aus?
Ja, der muss schön aussehen. Wenn der irgendwie nicht attraktiv und die Gurke nicht relativ gerade, sondern ganz krumpelig oder der Apfel mit Schorf bedeckt ist, dann wird es halt letztendlich nicht gekauft.
Deshalb liegen in unseren Supermärkten viele gleich große und wunderschön leuchtende Obst- und Gemüsesorten. Aber in puncto Geschmack und Gesundheit haben diese Hochleistungssorten oft einiges eingebüßt.
Im Moment merkt man halt auch, dass diese guten Inhaltsstoffe, die auch für das menschliche Wohlbefinden eine große Rolle spielen, unterwegs verloren gegangen sind und versucht, die jetzt wieder einzukreuzen.
Geschmacklich tut sich ebenfalls einiges, auch weil die Ansprüche steigen.
Das kennt man bei den Erdbeeren, wo jetzt alle wieder Nietzsche Schindler haben wollen. Eine kleine, nicht haltbare, krumpelige, hässliche Erdbeere, die aber so einen tollen Geschmack hat, der mit den Neuzüchtungen nicht vergleichbar ist. Und so zieht sich das eigentlich bei vielen Gemüsearten auch durch. Deswegen gehen jetzt auch viele wieder zurück auf alte Sorten, um alte Sorten, die geschmacklich noch ein bisschen interessanter sind, wieder einzukreuzen in diese Hochleistungssorten.
Gerade bei Erdbeeren, aber auch bei Spargel zeigt sich der Trend, regional einzukaufen, besonders deutlich. Viele Menschen verzichten auf Erdbeeren aus Spanien oder Spargel aus Griechenland und warten lieber noch ein paar Wochen, bis es die regionalen Erzeugnisse zu kaufen gibt, weil die einfach besser schmecken. Gleichzeitig gibt es aber auch den gegenteiligen Trend. Kakteen und Kaktusfrüchte aus Mittelamerika, Aloe Vera aus Nordafrika, Goji-Beeren aus China, Kurkuma aus Indien. Sogenanntes Superfood aus allen Teilen der Welt gibt es bei uns zu kaufen, meist für viel Geld. Oft handelt es sich zwar um wild oder um wenig veränderte Pflanzen, die wirklich enorm gesund sind, aber eben auch um den halben Globus gekarrt wurden oder unter schwierigen Bedingungen in unseren Breiten angebaut werden müssen.
Ja, das ist natürlich auch oft so ein Marketing-Ding, ne? Dass so exotische Sachen einfach besser sich verkaufen lassen.
Gleichzeitig leuchten Holunderbeeren und Kornelkirschen im Spätsommer überall in den Parks. Der Gundermann und das Gänseblümchen sprießen auf jeder Wiese. Ganz zu schweigen von Brennnesseln oder Giersch, die Gartenbesitzer und Hobbygärtnerinnen verzweifeln lassen, weil sie quasi unausrottbar sind. Beide Wildpflanzen sind übrigens enorm gesund.
Dann hier die Brennnessel. Die ist extrem gesund, also die hat ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe. Kalium, Calcium, Magnesium, viele Vitamine kann man in Aufläufen, Pesto, Lasagne, alles Mögliche kann man aus der machen. Tee mit Öl und Salz im Ofen als Chips, ist auch total lecker.
Echtes heimisches Superfood. Deshalb zum Schluss der Tipp, statt ärgern, einfach mal essen.
Oder vielleicht beim nächsten Spaziergang einfach mal ein Gänseblümchen kosten. Ein Radiowissen von Maike Broska war das. Wir hätten da noch mehr, zum Beispiel über Unkräuter, die eigentlich keine sind. Oder Folgen über Gewürze wie Zimt oder Chili. Finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zu dieser Folge gibt's wie immer in den Shownotes.